Münchner Baugeschichten. Das Eiszelt.
Herrschaftszeiten. Fangt an zum Ringer. Mir läuft die Soße ins Knack.
Glaubst du, mir geht's anders? Am besten wäre eine Überdachung. Da könnten wir auch täglich trainieren und bräuchten nicht erst einen Wetterbericht anzuhören.
Ich glaube, das war nicht so einfach. Es müsste da ganz eine leichte Konstruktion sein, dass man in den Betonbunker stängern. Das darf überhaupt nicht zum Sport passen.
Mann, bin ich außer Puste. Da hast du wohl recht. Die Konstruktion müsste die Leichtigkeit des Eislaubens widerspiegeln. Am besten den Materialaufwand auf ein Minimum beschränkt. So viel wie nötig, aber so wenig wie nur irgendwie möglich. Ich kann es mir schon richtig gut vorstellen.
Das ist eine gute Idee. Zum einen für den Eislaufsport, aber auch fürs Olympiagelände war es eine Bereicherung.
Mal schauen, vielleicht klappt's ja. Aber es hilft nichts. Jetzt müssen wir weiter trainieren. Weil heute werden sie nicht mehr zum Bauen anfangen.
München, 1983. Heute wird im Münchner Olympiapark das neue Eislaufzelt eröffnet. Wir schalten live zu unserer Reporterin Susi Sorglos.
Eine außergewöhnliche Konstruktion ist dieses Eislaufzelt. Von außen so schwerfällig wie eine Schildkröte, aber von innen so filigran wie ein Spinnennetz. Und erst der Bogen, so gewaltig, wie das Rückgrat eines Dinosauriers. Und die Membran, diese Zelthaut, so durchscheinend und leicht, wie zum Davonfliegen geschaffen. Dies ist das Werk des bekannten Münchner Architekturbüros Kurt Ackermann. Seine Mitarbeiter haben ganze Arbeit geleistet. Die kurze Bauphase mit all ihren Höhen und Tiefen. Aber in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Schleich wurde das Vorhaben realisiert.
Servus Schwinni.
Servus Schorsch.
Weißt du, vor 30 Jahren, wenn wir damals jung und fidei übers Eis gesprungen sind, ich glaube, ich darf mir halt alle Knochen brechen.
Naja, jetzt kannst du hier auch nicht mehr Schlittschuh laufen. Höchstens noch Fußball spielen.
Du, das war auch nichts für meine Knochen.
Ja, da hat sich doch einiges geändert. Meinst du, die haben unsere Wünsche erhört, als wir damals im Regen standen?
Die Idee war, ein möglichst leichtes Dach zu machen, weil es gibt nichts Schöneres, als auf dem freien Eis Schlittschuh zu laufen.
Wer sind Sie denn?
Das ist der Professor Martin Zoll. Den habe ich mitgebracht. Er hat damals die Halle als Architekt mitkonstruiert. Herr Zoll, Sie waren bestimmt stolz. Das muss ja eine Riesenherausforderung gewesen sein.
Das war meine erste Arbeitsstelle. Ich kam frisch von der Hochschule und war natürlich froh, an so einer interessanten Bauaufgabe beteiligt gewesen zu sein.
Das glaube ich.
Anfang der 80er Jahre war das, gell?
Beeindruckende Leistung. Das muss ein gigantischer Planungsaufwand gewesen sein.
Wir haben ja damals noch ohne Computer gezeichnet. So große Zirkel gab es gar nicht. Wir haben uns praktisch Stahlseile gebaut und haben dann diese großen Radien mit Hilfe dieser Seile aufs Papier gebracht, sodass die ganze Eingabeplanung, für die die Zeichnung gegolten haben, etwas zu lange gedauert hat. Im Nachhinein hat sich das aber gelohnt, dass wir uns so viel Zeit genommen haben, das sehr präzise gezeichnet haben, weil diese Zeichnungen dann nicht nur für die Eingabe gedient haben, sondern eigentlich für Veröffentlichungen in der ganzen Welt. Und vor einem Jahr habe ich die Zeichnung auch in China gefunden, nachdem ich da eine Bibliothek durchgeforstet habe, bin ich auf meine eigenen Zeichnungen gestoßen, mittlerweile als älterer Herr, und habe mich dann trotzdem gefreut.
Warst du gut zum Olympiastadion? Das nimmt die Leichtigkeit von der Konstruktion auf.
Wobei das Dach des Eislaufzells nicht an Pylonen, an einzelnen Masten aufgehängt ist. Die dünne Membran ist flächig unter dem weiten Bogen gespannt.
So ein bisschen wie in einem Iglo-Zelt.
Allerdings muss das wesentlich günstiger sein, unsere Konstruktion. Also die Membrankonstruktion kostet 10-mal weniger als die Acrylglaskonstruktion.
Der zuständige Ingenieur muss schon ganz schön geschwitzt haben.
Das war verantwortlich der Professor Schleich. Und der Projektleiter war der Professor Seidel.
Ja, seine Berechnungen, die haben hundertprozentig passen müssen.
Ich glaube, es gab nur in Athen einen Computer, der das rechnen konnte. Er hat seine Sommerferien in Athen verbracht und hat es auf 3 Stellen hinter dem Komma. Jeder Punkt des Seilnetzes ist ja räumlich definiert durch X, Y und Z-Achse. Auf 3 Stellen hinter dem Komma, genau. Und er war sich sehr sicher über seine Statik und hat das Ganze so ausgelegt, dass er das einmal vorspannt und auch nie mehr nachspannen kann. So sicher war er sich über die Präzision seiner Berechnung, dass er auf diese Nachspannmöglichkeit verzichtet hat.
Das hört sich doch alles so perfekt an. Gab es denn überhaupt keine Probleme am Bau?
Wahnsinn. Was meinst? Da schwitzt man ganz schön. Da rechnen die Ingenieure monatelang hin und her. Und dann kann man bloß hoffen, dass die Maurer alles so betoniert haben, dass das zusammenpasst.
Spannend war es zu sehen, ob die ganze Konstruktion, die ja letztlich 100 Meter weit spannt, auch in die dafür vorgesehenen 100 Meter entfernten Fundamente passt. Man dachte, die Fundamente sitzen ein bisschen falsch. Dadurch hat man sie 2-3 Zentimeter abgespitzt. Und im Nachhinein hat man dann festgestellt, dass es eben doch richtig war und man musste es wieder anflicken. Und das war ein interessantes Erlebnis, dass man einerseits auf den Mond fliegen kann, andererseits aber noch nicht zwei Fundamente präzise 100 Meter voneinander entfernt bauen kann.
Das ist schon eine außergewöhnliche Kulisse. Das darf mich mal interessieren, wie man sich da als Sportler gefühlt hat.
Ich sag bloß Inspiration. Hier drin konnte man eigentlich nur gewinnen.
Depp, du weißt doch, dass es bloß einen Sieger geben kann.
Ist mir schon bewusst. Bei dir wäre ein Sieger auch im Lottogewinn gleichgekommen.
Aber schau mal da auf. Da ist mir oder sind die Quadrate zwischen den Latten unterschiedlich groß? Glaubst du, da ist es dann oben nicht mehr ausgegangen?
Also ich denke, für irgendwas ist es schon gut.
Die ganze Holzkonstruktion dient eigentlich nur der Befestigungstechnik der Membran auf dem Seilnetz. Jetzt ist so eine Membran natürlich eine weiche Konstruktion und wir mussten verhindern, dass in den flachen Teilen der Membrankonstruktion sich bei Schneelast Säcke bilden und von daher waren wir gezwungen, die Abstände der Latten in den flacheren Zonen zu verkleinern.
Aber unter so einer Membran bildet sich doch reichlich Kondenswasser. Im Iglu-Zelt tropft es morgens immer von der Decke.
Und das war für die Eisfläche eine Katastrophe. Die muss ja spiegelglatt sein. Und so ein Tropfen, wenn der festgefriert und die kleinen Gnädel.
Hast recht, Tropfsteinhöhle, Slalomfahren.
Um die Stalagmiten. Aber schau mal, da sind so Lüftungsschlitze in der Wand.
Das ist clever, Herr Zoll. Sie nutzen einen natürlichen Kamineffekt für die Lüftung.
Wir mussten nur kontrollieren, dass es auch wirklich entsteht. Das haben wir mit Hilfe von Windkanalversuchen gemacht und haben dann genau festgelegt, wie groß die Zuluftöffnungen im Fassadenbereich sein müssen und wie groß die Abluftöffnungen unterhalb des Bogens sein müssen, dass auch möglichst viele Stellen der Halle durch diesen Luftzug durchströmt wurden.
Also eins liegt mir schon noch am Herzen. Das, wie nennt man das nochmal? Chopper 5?
Schorsch, nennt sich Soccer 5.
Ah ja, genau, das meine ich. Die kleinen Fußballplätze. Schaut schon interessant aus, aber einer passen dort wirklich nicht.
Ja, schade. Eis unter die Kufen gibt's nicht mehr. Wissen Sie was, Herr Zoll? Da drüben gibt's wenigstens Eis in der Waffel.
Und da gehen wir jetzt hin. Ich lade euch jetzt auf einen Eisbecher ein.